Also, beginnen wir. Wir leben in sehr anspruchsvollen Zeiten, so kann man sagen. Man könnte auch sagen, dass in den letzten Monaten ein besonders großes Interesse an der Theologie des Leibes sich erkennbar gemacht hat. Wahrscheinlich wohl deshalb, weil wir eben in einer Zeit leben, wo sich gerade sehr viel verändert und wo auch Fragen und Nöte dringender werden. Die werden immer dann, wenn schwierige Zeiten kommen, verändern sich auch die Fragen und die Ansprüche des Menschen. Und sehr viele Menschen haben sehr große Angst gehabt in den letzten Monaten. Und auch da ist es wohl so, dass man sich in solchen Krisenzeiten immer wieder diese ganz grundlegenden Fragen stellt. Nämlich, warum bin ich auf der Welt? Was kommt nach meinem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Warum sind wir als Mann und Frau auf der Welt? Wie können wir unser Mann und Frau sein so gut leben, dass wir miteinander gut auskommen, dass wir uns möglichst wenig Verletzungen zuführen? Oder auch welchen Plan hat Gott für mich in dieser Welt? Es sind sehr viele Ehepaare heute dabei, aber es sind auch sehr viele einzelne Personen dabei, wo wir jetzt nicht genau wissen, ob verheiratet, verwitwet, geschieden oder so. Aber es sind auch einige junge Menschen dabei und die vielleicht sogar herausfinden wollen, was der Plan Gottes für sie ist, was ist ihre Berufung. Sehr viele fühlen sich hingezogen zur Hochzeit und zu einem Leben in der Familie mit Kindern und so weiter. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die sich zu einem zölibatären Leben berufen fühlen und wo diese Berufung an und für sich da ist und wo man das erst erkennen muss. Welchen Plan hat Gott für mich in dieser Welt? Und wie vor allem, wie kann ich meine Liebe so leben, damit sie gelingt? Wir werden uns, so Gott will, in den nächsten Wochen regelmäßig sehen. Und es ist im Moment auch eine sehr gute Zeit, weil ja gerade diese Gnadenzeit des Osterfestes gerade hinter uns ist. Wir sind ja gerade noch in dieser Osteroktav. Am kommenden Sonntag ist der Barmherzigkeitssonntag, der so großartig ist und der auch von dem Johannes Paul II. Eingeführt worden ist, von dem die Theologie des Leibes ja stammt, von diesem großen Heiligen. Aber wir gehen ja dann in diesen nächsten 50 Tagen ganz stramm auf Pfingsten zu, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da hoffen wir und dürfen wir hoffen, dass wir auch von diesem Heiligen Geist erfasst werden und wir dürfen auch darauf hin uns zu bewegen. Und die Theologie des Leibes ist also jetzt in dieser Zeit eigentlich ideal, weil sie das alles anspricht und weil sie jedem Einzelnen dazu verhilft, dass er erkennen kann, wo er vielleicht für sich ein leichteres und besseres Leben führen kann und auch als Ehepaar, wie man sich vielleicht manchmal durch die Erkenntnis der Theologie des Leibes das Leben gegenseitig erleichtern kann oder vertiefen kann, die Ehe, indem man mehr Wissen kriegt über dieses Sakrament der Ehe. Es wird also ziemlich dicht und ich zeige euch jetzt mal dieses Buch vom Johannes Paul II. Das ist dieses Buch, was er geschrieben hat. Es ist ziemlich dick, ja. Und dieses Buch werden wir so im Groben natürlich, wir können es nur im Groben uns erarbeiten, in den nächsten Wochen eben hoffentlich das so erarbeiten, dass ihr das alle halbwegs gut versteht. Es ist nicht ganz einfach, es ist dicht, aber wir haben das jetzt schon öfters gemacht, dieses Online-Seminar, und wir haben eine gute Erfahrung damit. Es ist die gute, wichtige Botschaft ist bei den Teilnehmern angekommen. Wer von euch in der katholischen Theologie oder mit dem Katechismus vertraut ist, für den wird vieles bekannt sein. Aber für den einen oder anderen wird einiges neu oder sogar auch sehr überraschend sein. Wir bitten euch auf jeden Fall um euer Wohlwollen, um euer Zuhören, um eine positive Erwartung gegenüber der Heiligen Schrift, denn wir werden darüber Auslegungen hören. Und wir bitten euch sehr, habt Geduld mit uns, wenn wir technisch Probleme haben oder wenn wir stottern oder einen Fehler machen. Und habt auch Geduld mit den anderen Teilnehmern und vor allem aber mit euch selbst, denn wir sind alle am Weg. Wir sind alle am Weg der Erlösung, so wird es genannt. Und wir sind alle im selben Boot. Niemand von uns ist heilig. Heilig wird man erst im Nachhinein. Daher möchte ich nur sagen, dass diese Erwartungshaltung vielleicht nicht zu hoch sein sollte, dass ihr es alle sofort versteht, dass es sich ändert, dass vor allem euer Partner sich sofort ändert. Da wäre man zu ungeduldig, wenn man das so schnell erwarten würde. Die Theologie des Leibes ist eine neue Art zu denken. Das ist mal ganz wichtig, dass ihr das gleich wisst vorneweg. Eine neue Art zu denken. Es ist eine neue Sprache, die wir lernen. Und das dauert ein bisschen, weil wir immer wieder wiederholen. Ja, der Johannes Paul II. Hat ständig sich in so in konzentrischen Kreisen immer wieder um ein Thema gedreht und immer wieder von einer anderen Seite beleuchtet. Und wir werden es auch ein bisschen so machen. Wir werden immer wieder am Anfang eines neuen Abends den letzten Abend wiederholen, dass ihr gut hineinkommt, dass ihr euch wieder erinnert und dass wir dann gut ansetzen dort. Wie gesagt, es ist dicht und es ist anspruchsvoll, aber wir werden es gut miteinander schaffen. Also, es geht heute vor allem einmal um die Liebe, was dieses wichtigste Thema der Welt, das werden wir jetzt kurz ansprechen, dann werde ich einiges erzählen über die historischen Hintergründe, wie die Theologie des Leibes entstanden ist und dann werden wir noch ein paar Begrifflichkeiten erklären. Die Liebe ist das wichtigste Thema der Welt. Es gibt Liebesfilme, es gibt Liebeslieder und Liebesgedichte. Alles dreht sich um die Liebe. Ein Mensch ist zu den großartigsten, tollsten und unglaublichsten Dingen fähig, wenn er sich verliebt oder wenn er liebt. Wir beschäftigen uns so sehr mit diesem Thema, weil es so wunderschön ist, wenn man verliebt ist oder wenn man liebt. Umgekehrt muss man auch sagen, und wir sind umgeben von dieser Zerbrochenheit. Es ist so entsetzlich traurig, wenn diese Liebe nicht erhört wird, wenn sie enttäuscht wird, wenn eine Liebe zerbricht. Jeder von uns hat diese Erfahrung in seiner Umgebung, vielleicht in seinem eigenen Leben. Das ist entsetzlich traurig und niemand hat sich das so vorstellen können am Anfang, dass sich das so entwickeln kann. Es gibt so viele tragische Geschichten von eben uns Bekannten, wie jeder in seinem Welt, in der er lebt und auch die Kinder, denen das sehr leid tut, wenn die betroffen sind von so zerbrechenden Familien oder zerbrechenden Ehen. Aber jedes Paar macht es wohl im Moment so gut es kann. Und es kann es wohl nicht besser, ja, als es gerade tut. Und wieso? Wir haben so viele Gebrauchsanweisungen in unserem Leben. Wir lernen, wie man kocht, wir lernen, wie man Kinder aufzieht oder Säuglinge aufzieht, wir lernen, wie man in der Schule lernt, wir lernen Autofahren. Aber über das wichtigste Thema, das uns so sehr betrifft und das uns auch oft unser ganzes Leben verändern kann, über die Liebe und wie wir diese Liebe richtig leben, darüber lernen wir nichts. Obwohl damit das Glück und Unglück einer Familie zusammenhängt. Es hängt sogar nicht nur einer Familie, sondern die ganze Gesellschaft hängt an Familien. Die Familie ist der wichtigste Baustein der Gesellschaft. Und man muss auch sagen, unsere Zeitungen sind voll von Morden durch Eifersucht. Es ist fast bei jedem Mord ist im Hintergrund eine Eifersucht oder eine unglückliche Liebe. Also man kann nicht sagen, dass Liebe ein Thema ist, das uns nicht alle berührt. Und jeder, der darüber nachdenkt, wünscht sich wohl nichts mehr als eine gelingende Ehe und eine Familie. Wenn man in einer Ehe sich befindet, dann weiß man, dass davon alles abhängt. Der Haussegen in einer Familie hängt schief, wenn das Ehepaar sich streitet. Die Kinder sind unrund, die Kinder sind vielleicht traurig. Dass das Ehepaar eine gute Liebe miteinander lebt und eine gute Beziehung miteinander lebt, das ist wohl das fundamental Wichtigste einer Familie. Man kann aber auch diese Liebe als Nichtverheirateter leben. Man kann ja lieben heißt, ich gehe hinaus und verschenke einen Teil von mir an meine Umgebung, an die Gesellschaft, an die Personen, die mich umgeben. Eine Klosterschwester oder ein Priester, der niemals eine eigene Familie haben wird, die verschenken sich, die zeigen ihre Liebe, indem sie Kranke pflegen, indem ein Priester sich um eine Gemeinde kümmert, indem eine Klosterschwester Kinder betreut oder eben auch pflegt und so weiter. Also die Liebe betrifft nicht nur ein Ehepaar und die Familie, sondern sie betrifft sehr wohl alle Menschen. Alle sind von dieser Liebe betroffen und auch in einer gewissen Weise abhängig, dass sie gut gelebt wird. Und warum ist das so? Warum dürsten wir so sehr nach der Liebe? Und wieso wollen wir unbedingt exklusiv geliebt werden? Und wieso wollen wir eine treue, lang andauernde Liebe? Wenn man diese Frage stellt an Jugendliche heute, da gibt es so ganz große Jugendumfragen, zum Beispiel eine davon ist die Shell-Studie. Die wird alle 2 Jahre gemacht an Jugendlichen unter 20. Und da kommt eindeutig und immer intensiver als Antwort, dass das, was sich die Jugendlichen wünschen, ist eine gelingende, langlebige Beziehung mit Kindern. Es ist wohl das die Antwort der Jugendlichen auf die Zerbrochenheit unserer Welt. Das wird natürlich so sein. Aber obwohl es so ist, wünschen sie sich in ihrem eigenen Leben, dass es gelingt. Also auch Jugendliche wissen das schon und wünschen es sich. Also wir dürsten nach der Liebe, alle, wir dürsten nach dieser Liebe. Wir streben nach Beziehung, wir sind Beziehungsmenschen und wir sehnen uns danach, um unserer selbst willen geliebt zu werden. Unser selbst willen, das bedeutet, nur so wie ich bin. Natürlich machen wir in so einer, am Beginn einer, wenn wir so verliebt sind, zum Beispiel, ich habe damals, um den Franzi zu beeindrucken, habe ich den Jagdschein gemacht, weil er ist Förster und Jäger. Das interessiert mich heute gar nicht mehr, aber damals war es für mich, ich habe das einfach machen müssen. Ich habe mir gedacht, erstens mal interessiert es mich ein bisschen, weil ich dann an seiner Welt teilnehme, das schon. Ich wollte unbedingt viel von seiner Welt wissen, aber jagen gehen, das tue ich heute gar nicht mehr. Aber ja, ich kann ein bisschen mitreden, aber das war so typisch eine Aktion, weil ich einfach in seinem, ja, weil ich, da ist man einfach bereit, viele Dinge zu machen, die man dann später vielleicht nicht mehr machen würde. Und der Franz hat super gekocht, bis zu dem Moment, wo wir geheiratet haben. Seitdem koche ich.
Sie kann es auch besser.
Also wir lernen viel im Leben, aber niemand sagt uns, wie wir das mit der Liebe lernen können. Wie kann also Liebe gelingen? Wir haben schon gehört, die Angela hat schon angedeutet, die katholische Kirche hat den Nimbus, dass sie sich sozusagen um ihre eigenen Sachen kümmern soll, aber mit der Liebe, das soll sie lieber bleiben lassen. Ja? So Nietzsche hat gesagt, das Christentum hat den Eros vergiftet. Also sie, man sagt, die katholische Kirche mischt sich in das Schlafzimmer ein und in die Beziehungen und so weiter. Was soll sie denn da sagen? Sie hat keine Ahnung, Priester sind nicht verheiratet, was sollen sie uns denn sagen? Das ist aber ein großer Irrglaube, weil erstens einmal ist unsere Kirche gegründet von Jesus Christus und er ist Sohn Gottes und Gott ist die Liebe. Er ist nicht wie die Liebe, sondern er ist die Liebe. Er ist ein reinstes Geistwesen, das nur aus Liebe besteht. Und wir sind ja sein Abbild. Und weil wir sein Abbild sind, deswegen sind wir auch darauf angelegt, zu lieben und geliebt zu werden. Und daher dürsten wir nach Liebe. Wir sehnen uns nach Beziehung. Wir sind nur glücklich, wenn wir uns genügend geliebt wissen. Und die katholische Kirche mit ihren Priestern kann sehr wohl uns da etwas sagen, weil erstens einmal haben wir einen wunderbaren Schatz an Wissen uns angeeignet in diesen 2000 Jahren. Und ein Priester kann sehr hilfreich sein, weil er diese indirekte Erfahrung hat durch die Beichte. Er kennt sich oft besser aus als eine Frau oder als nur ein Mann, weil es von beiden Seiten hört und auch von beiden Seiten die Schwächen und die Untiefen hört bei der Beichte. Er kennt sich sehr gut aus. Ich habe zum Beispiel eine Schwester, die nicht verheiratet ist. Und wenn die mir einen Ratschlag gibt, dann höre ich immer besonders zu, weil sie hat diesen Blick von außen. Das hat ein Priester auch. Diesen etwas distanzierten Blick. Das kann oft sehr wohltuend sein und sehr hilfreich sein. Ja, also die Kirche und ihre Kirchenlehrer haben immer schon über die Liebe und auch über die Liebe zwischen den Menschen geschrieben. Aber niemand hat so viel darüber geschrieben wie Johannes Paul II. Er sagt selbst, er hat sich schon als junger Priester in die Schönheit der menschlichen Liebe verliebt und er hat schon viele Ehepaare noch in Polen ihn begleitet, vor der Ehe und in der Ehe und hat eben durch dieses Beichten und durch diese mit den Familien auch sehr viel Zeit verbringen, hat er ganz viel gehört von den Nöten und Sorgen der Eheleute. Und er hat bevor er, und er war Priester und er war auch Philosoph und er war Phänomenologe. Das heißt, er hat gesagt, wenn das, was die katholische Kirche lehrt, wahr ist, dann muss es auch lebbar sein. Und er hat das eben so gesagt, wenn es das die Wahrheit ist, was die katholische Kirche vertritt, dann muss es lebbar sein, sonst ist es nicht die Wahrheit. Es muss für ein Ehepaar auch lebbar sein. Und das hat ihn fasziniert. Er war eben verliebt in diese Liebe zwischen Mann und Frau und hat angefangen, sehr früh schon verschiedene Schriften darüber zu verfassen. Und hat zum Beispiel geschrieben Liebe und Verantwortung. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Oder das Krakauer Memorandum. Das war so in den 50er, 60er Jahren in Polen, weil er so fasziniert war von der Schönheit der menschlichen Liebe. Wir haben einen Professor gehabt in Heiligenkreuz, das war der Professor Waldstein aus Florida, aus Amerika, also eigentlich ein Österreicher, und der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Johannes Paul II. Bringt die Schönheit der Liebe zur menschlichen Erfahrung auf dem Fundament der Erlösung. Und wenn die Erfahrung berührt, dann kommt Veränderung beim Menschen. Also Johannes Paul II. Schafft es, die Schönheit der menschlichen Liebe so herauszuarbeiten und uns so nahe zu bringen durch die Theologie des Leibes, dass wir davon betroffen sind, dass wir uns unser Leben damit vergleichen, sehen, dass es noch viel schöner sein kann, vielleicht, als wir es gerade leben, und dann kommt die Veränderung in uns. Also wir sind unmittelbar davon persönlich betroffen und getroffen. Karol Wojtyła, so hat Johannes Paul II. In seinem bürgerlichen Namen geheißen, hat generell erkannt, dass die größte Gefahr, die auf die Gesellschaft zukommen wird, also in den nächsten Jahrzehnten, also das ist jetzt schon vorbei, das ist Ende des letzten Jahrtausends, sagt er, wird keine totalitäre Diktatur mehr sein. Er hat ja einige erlebt, er hat den Nationalsozialismus erlebt, er hat den Kommunismus erlebt, sondern er sagt, es wird eine Entwicklung sein zu einem Egoismus, zu einem Ausnützen des anderen für mich selbst, zu einem Objekt machen des Nächsten. Ich mache den Nächsten zu einem Objekt. Er ist nicht mehr Subjekt für mich, sondern ich benütze ihn. Und da wird er zu einem Gegenstand, zu einem Objekt. Und ein Objekt ist ein Gegenstand, den ich benutzen kann und dann auch wegwerfen kann. Und das, sagte er, wird die große Gefahr sein. Das hat er damals gesagt, in den 60er Jahren. Diese nächsten Jahrzehnte werden diese Gefahr mit sich bringen. Er hat das visionär vorausgesehen. Er hat gesagt, die Degradierung des Menschen, also die Hinabstufung des Menschen zum Objekt, das ist eine Entmenschlichung durch das Benützen der Menschen untereinander. Wenn wir uns gegenseitig benützen wie ein Objekt, dann kommt es zu einer Entmenschlichung, weil wir sind zu etwas Besserem und Höherem berufen. Wir haben eine Würde. Und jeder Mensch, der den anderen wie ein Objekt behandelt, entwürdigt ihn. Das wissen wir von uns selbst ganz genau. Wenn wir so behandelt werden, dann fühlen wir uns gebraucht, vielleicht sogar missbraucht, entwürdigt und wir fühlen uns sogar beschmutzt. So berichten das manche Menschen. Sie fühlen sich, wenn sie benutzt werden, von jemandem ausgenutzt werden, dann fühlen sie sich so wie beschmutzt, auf jeden Fall benützt und weggeworfen. Johannes Paul II. Sagt, lebenslange Liebe und Treue erst macht den Menschen zum Menschen und verhindert, dass er bloßes Objekt und Konsumgut wird. Also was meinte der Papst damit? Also wir müssen uns zurückversetzen in die späten 60er Jahre, das war die berühmte sexuelle Revolution. Der 68er, die berühmten 68er. Das zweite Vatikanum, dieses ganz große erneuernde, diese Generalversammlung war gerade zu Ende gegangen in den 60er Jahren, also 68. Und man hatte den ganzen Themenbereich über die eheliche Sexualität, die Frage der Verhütung, hatte man aber herausgenommen. Man hat alle Themen behandelt, nur dieses Thema hat man herausgenommen aus dem Vatikanum. Man hat das extra behandelt, weil es natürlich ein ganz heißes Eisen war und auch heute noch ist. Es wird ja immer gesagt, wieso mischt sich die Kirche ein, wieso dürfen wir nicht verhüten und so weiter und so fort. Das war damals genau das Gleiche. Ende der 50er Jahre war die Pille erfunden worden und die katholischen Frauen haben die Pille schon verwendet und haben verhütet. Und der damalige Papst, das war der Papst Paul VI., der inzwischen auch heilig gesprochen worden ist, hat eine Expertenkommission einberufen, um dieses Thema extra zu behandeln. Eine Expertenkommission, so wie das der heutige Papst auch macht, mit Dialogen, Ärzten, Ehepaaren und so weiter und Fachleuten, um ein gewisses Thema zu klären. Und er wollte klären, ob die Ehepaare verhüten dürfen oder nicht, weil diese Pille gerade so neu am Markt war. Ja? Also neu, das ist so ungefähr 8 oder 10 Jahre war sie damals am Markt, 1968. Und ob man diese Pille freigeben kann für die katholischen Ehepaare. Er hat sich eine Meinung gebildet. Er ist dann nach Fatima gefahren, um eine letzte Gewissheit zu kriegen und ist zurückgekommen. Und diese Expertenkommission hat ihm gesagt, sie haben einstimmig beschlossen, die Ehepaare dürfen verhüten. Und Paul VI. Hat aber gesagt, er hat ganz klar den Eindruck in Fatima gekriegt, dass die Ehepaare nicht verhüten dürfen. Das war ein Riesenaufschrei damals und hat eine Enzyklika herausgegeben. Das war die berühmte Enzyklika Humanae Vitae. Das ist die Enzyklika von der rechten Weitergabe des Lebens, also von der richtigen Weitergabe des Lebens. Und er hat sie herausgegeben gegen die Meinung dieser Expertenkommission, 1968. Und in dieser Enzyklika steht, dass der liebende Akt nicht von der Zeugungsfähigkeit getrennt werden darf. Also, dass man nicht verhüten darf. Nach der Veröffentlichung von Humanae Vitae 1968 haben sich einige Bischofserklärungen dagegen gestellt aus Deutschland. Das war die Königsteiner Erklärung. Aus Österreich, das war die Maria Troste Erklärung. Das ist hier bei uns in der Steiermark, in der Nähe von Graz. Und aus der Schweiz und aus Kanada hat es eben Bischofserklärungen gegeben, die quasi diese Enzyklika neutralisiert haben. Die haben gesagt, das ist alles richtig, alles richtig. Und ganz am Schluss ist gestanden bei der Königsteiner und bei der Maria Troster Erklärung ist gestanden, aber jeder soll sich auf sein Gewissen berufen. Natürlich soll sich jeder auf sein Gewissen berufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das Gewissen muss geschult sein. Also man kann nicht nur, weil man das jetzt einfach bequem ist oder weil man das nicht anders kennt, sich für etwas entscheiden. Dazu ist das Ganze zu wichtig, das Thema. Und man hat sich eben erhofft, dass durch die Freigabe der Verhütung auch ein Rückgang der Abtreibungen stattfinden würde, dass die Ehen besser wären, dass sie haltbarer wären und dass vielleicht auch mehr Leute in die Kirche gehen werden und so weiter. Das hängt alles miteinander zusammen. Das werden wir in den nächsten Wochen noch sehen. Leider, die Fakten zeigen uns anderes. Humanae Vitae ist zwar herausgekommen, aber die Ehepaare haben die meisten doch verhütet weiterhin. Und die Verhütung hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Scheidungen sind in die Höhe geschnellt, die Abtreibungen, wir haben so viele Abtreibungen wie noch nie. Es ist die größte Wunde unserer Menschheit. Und wir haben und wir können nicht sagen und nicht behaupten, dass die Kirchen voll sind. Johannes Paul II., damals noch Kardinal Wojtyła in Polen, hat das beobachtet und hat auch schon an verschiedenen Dokumenten des Zweiten Vatikanums mitgeschrieben. Er hat das auch beobachtet, dass das Humanae Vitae ein komplettes Vakuum verursacht, dass die Leute jetzt gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Weil die Humanae Vitae ist nicht wirklich verstanden worden, nicht akzeptiert worden. Die Bischöfe haben eigentlich sich offiziell dagegen gestellt. Die waren eigentlich ungehorsam, so kann man sagen. Und er hat nur für sich schon längst erkannt, dass es ganz wichtig ist, dass man das so gut erklärt, weil ja es lebbar sein kann. Er hatte die Erfahrung gemacht mit diesen Ehepaaren, die er begleitet hat. Man kann ohne Verhütung leben. Aber es ist natürlich nicht einfach. Aber er hat schon diese Erfahrung gemacht. Und er hat sich das auch alles in Gruppen und auch bei seinen Vorlesungen, er hat ja auch unterrichtet auf der Universität, hat er die Erfahrung gemacht, dass man das ganz, ganz gut erklären muss. Und deswegen hat er angefangen, in Polen schon dieses Buch zu schreiben und hat es auch fertig gemacht und ist mit diesem Buch nach Rom gekommen, um an der nächsten Papstwahl teilzunehmen. 1978. Das war das Jahr, in dem er selbst überraschenderweise zum neuen Papst gewählt worden ist, zum ersten slawischen Papst. Und er hat dieses Buch so quasi unterm Arm gehabt und hat sich dann gedacht, jetzt als Papst, das ist das wichtigste Thema, ist dieses Thema, werde ich es veröffentlichen. Nur damals war es noch ganz komisch, das kann man sich kaum vorstellen, aber es war so, damals war es nicht üblich, dass der Papst ein Buch herausgibt. Also kein Papst hat noch ein Buch herausgegeben, ein normales Buch zum Lesen. Und dann hat er es kurzerhand ein bisschen anders aufgeteilt. Der Inhalt ist gleich geblieben, aber ist anders aufgeteilt. Und hat angefangen, bei seinen Mittwochskatechesen, bei seiner Generalaudienz am Petersplatz, von 1979 bis 1984, also 5 Jahre lang, nur zu diesem einen Thema seine Katechesen zu halten. Und wenn man bedenkt, dass es da am Petersplatz, erstens mal, dass dieses Buch wirklich anspruchsvoll ist, weil es ist philosophisch, ja, es ist ein anspruchsvolles Buch, man versteht es nicht, manche Sachen kann man gar nicht so schnell verstehen. Und wenn man sich überlegt, dass dann die Tausende von Menschen am Petersplatz gestanden sind, vielleicht auch bei 40 Grad im Schatten im Sommer, und er hat dann immer kurze Abschnitte von diesem Buch dann vorgelesen, dann kann man sich vorstellen, dass das niemand verstehen hat können. Ja, das war irgendwie, aber dadurch ist es in die Lehre der katholischen Kirche aufgenommen worden, durch dieses, wie soll ich sagen, Kunstgriff von diesem Papst. Und es wurde dann im Nachhinein genannt, die Theologie des Leibes oder die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Das ist dieses Buch. Das hat dann ein Ehepaar, Norbert und Renate Martin, die haben das dann übersetzt. Die haben uns auch noch vorgetragen in Heiligenkreuz. Ein wunderbares Ehepaar. Ja, und das ist dieses dicke Buch geworden. Papst Benedikt hat etwas sehr Interessantes gesagt. Auf die Frage, ob das noch immer aktuell ist. Das ist ja schon jetzt 30 Jahre, 40 Jahre alt. Er hat gesagt, was gestern wahr gewesen ist, bleibt auch heute wahr. Die Wahrheit, die in Humane Vitae ausgedrückt wird, verändert sich nicht. Also, es geht hier um die menschliche Liebe, um Sexualität, um Familie, aber es geht vor allem um die große Frage nach dem Wesen des Menschen, um die anthropologische Frage, so kann man auch sagen, um die Bestimmung des Menschen vor Gott. Wie sind wir ursprünglich gedacht von Gott und wofür sind wir erschaffen worden? Es geht, wie gesagt, auch um die Sexualität, es geht auch um die Liebe, aber es geht vor allem darum, wie sind wir ursprünglich gedacht gewesen von Gott, nämlich ursprünglich vor dem Sündenfall. Wie hat sich Gott den Menschen ausgedacht und wofür sind wir erschaffen worden? Johannes Paul II. Hat gesagt, es ist so wesentlich, deswegen hat er das eben 5 Jahre lang darüber geredet, dass das unter die Menschen kommen, weil das Gegenteil von Lieben ist nicht jemanden hassen, sondern jemanden benützen. Das haben wir gerade vorhin gesagt. Niemand will benutzt werden, als Objekt behandelt werden und weggeworfen werden, wie ein Gegenstand. Niemand, niemand. Und Johannes Paul sagt, das Gegenteil von Lieben ist jemanden benützen. Also, was kann die Theologie des Leibes, was kann das Wort der Theologie des Leibes, dieser Ausdruck, was kann das nun bedeuten? Theologie ist griechisch und bedeutet die Lehre von Gott. Also die Lehre von Gott in unserem Leib, Theologie des Leibes. Wir können Gott in unserem Leib finden. Du, jeder von euch, kann Gott durch seinen Leib ausdrücken. Ich kann ihn durch meinen Leib erkennbar machen. Ich kann den unsichtbaren Gott durch meinen sichtbaren Leib zum Strahlen bringen. Der Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Das ist einigen von euch bekannt. So steht es im Evangelium. Und Johannes Paul II. Sagt bei der 19. Katechese am 20. Februar 1980, der Leib und er allein ist fähig, sichtbar zu machen, was unsichtbar ist, nämlich das Geistige und das Göttliche. Das alles können wir in unserem Leib erkennen. Und die Kirchenväter haben schon gesagt, die Liebe hat eine heilige Ordnung und diese Ordnung betrifft auch die Leiblichkeit. Die Liebe hat eine heilige Ordnung, die wir in einer gewissen Weise mit unserem Körper zum Ausdruck bringen. Natürlich auch in der Sexualität, aber auch in anderen Bereichen. wie diese heilige Ordnung ist, darüber spricht die Theologie des Leibes und darüber werden wir viel hören. Wir haben gerade Ostern gefeiert, die Auferstehung des ganzen Jesus mit seinem Leib. Er ist ja mit seinem Leib auferstanden, er ist ja mit seinem Leib dann den Jüngern erschienen, er war erkennbar, auch wenn in einer verklärten Form, ja, er hatte gegessen und am Brotbrechen haben wir dann die Jünger dann beim Emmausgang erkannt. Und daran erkennt man schon, wie wichtig der Leib dem Christentum ist und unsere Kirche ist. Gott hat seinen Sohn mit einem Leib zu uns geschickt. Der hat eine Leiblichkeit besessen. Also er hätte auch sich irgendwas ausdenken können. Aber er hat seinem Sohn einen Leib gegeben wie uns Menschen. Er war in der Leiblichkeit uns ganz gleich. Also der Leib ist etwas ganz Besonderes. Nur wir gehen damit oft etwas nachlässig um oder etwas, wie soll ich sagen, ehrenlos um. Ja? Aber immer schon war der Leib etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das zu lernen, das ist die Theologie des Leibes. Das wieder zu erkennen, wie wichtig die Leiblichkeit ist und bewusst zu machen, wie wichtig unser Leib ist. Und dazu müssen wir jetzt noch, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde, dazu müssen wir jetzt noch ein paar Begrifflichkeiten klären, die ganz wesentlich sind. Das erste ist die Körper-, Geist- und Seele-Einheit. Uns wird seit der Aufklärung immer gesagt, es ist unser Körper quasi wie eine Maschine. Nur das, was man messen kann, das ist auch real. Das ist auch. Alles, was man nicht messen kann, das gibt es nicht. Gleichzeitig wird uns vermittelt, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. Es ist eh egal. Es ist egal. Lebe dein Leben. Mach das, was dir gut tut. Versuche, alles dir zu nehmen, was du im Moment willst, aus dem Bauch heraus. Das wird uns von allen Seiten ständig gesagt. Lebe nach deinem Gefühl. Nimm dir, worauf du Lust hast. Das Wichtigste ist nur, dass es dir gut geht. Das sagt die ganze Welt. Das sagen sehr viele Psychologen. Das wird den Kindern schon gesagt in der Schule. Das ist eben dieser Egoismus. Hauptsache, es geht dir gut. Und oft hört man noch dazu, wir sind ja eh so ähnlich wie die Tiere oder sehr, sehr, sehr ähnlich wie die Tiere. Daher können wir auch so leben wie die Tiere. Ja, rein nach Instinkt und Lust. Also wenn das so einfach wäre, dann wären die Verwundungen nicht so groß in unserer Seele, in unserem Inneren. Denn ich kann mir schon nehmen, was ich will. Aber was ist, wenn ich derjenige bin, der genommen wird und benutzt wird und weggeworfen wird? Und vielleicht sogar missbraucht wird, dann sieht die Sache anders aus für mich. Dann werde ich mich davon sehr schwer erholen, oft ein ganzes Leben lang nicht. Um das besser zu verstehen, können wir sagen, wir haben eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Wir haben also diesen Körper, diese äußere Hülle, das ist Materie. Ich kann mein Blut messen, wie gesagt, die Blutgruppe, ich kann den Blutdruck messen. Ich kann einige Dinge vermessen einfach bei meinem Körper. Das ist ja auch alles sehr wichtig. Ich kann ein Blutbild machen und so weiter. Aber wir sind noch viel mehr als dieses Messbare. Wir sind viel mehr als nur diese sogenannte Fabrik von unserem Körper. Ja, das ist wie eine Fabrik, die erzeugt gewisse Sachen und verbraucht Sachen und braucht von außen gewisse Lebensmittel, damit sie dann wieder verdauen kann und Energie kriegt und so weiter. Wir haben auch, aber auch dieses Innere, diese sogenannte Geistseele und das kann man nicht voneinander trennen. Das ist gegen die Meinung, die uns vermittelt wird. Weil zum Beispiel, wenn ich Fieber habe, sage ich nicht, mein Körper hat Fieber, sondern ich sage, ich habe Fieber. Und das stimmt auch. Ich habe Fieber. Ich, mein ganzer Körper, hat Fieber. Ich bin krank. Ich bin nicht nur krank mit dem Fieber, sondern ich bin krank mit müde, ich bin erschlagen, ich habe Halsweh, ich habe Kopfweh, verschiedenste Sachen. Ich bin krank. Damit meine ich schon das Ganze. Und mein ganzer Körper ist somit krank. Und wenn mich jemand zum Beispiel mir eine Gewalt antut, meinem Körper, dann ist die Verletzung auf der Haut, das heilt bald. Aber was ist mit den Verletzungen der Seele? Ich werde mir mein Leben lang oder sehr lang merken, wer mich geschlagen hat. oder wer mich irgendwie missbraucht hat. Bei Missbrauch ist es besonders schlimm, wenn jemand vergewaltigt wird. Das ist das Allerschlimmste. Das ist eine Verletzung. Das Äußerliche wird irgendwann einmal heilen, aber manchmal ist ein ganzes Leben zerstört dadurch. Man erholt sich sein Leben lang nicht. Also da ist die Seele verletzt. Es hat mich jemand missbraucht. Es hat mir jemand Gewalt angetan, meine Seele vor allem. Und da verstehen wir dann schon eher, was es bedeutet, dass immer auch diese Geistseele betroffen ist bei allem, was ich mache. Ich kann natürlich zu viel trinken, ich kann zu viel rauchen, ich kann mir aggressive Filme anschauen, dann werde ich aggressiv mit der Zeit, das kennen wir bei unseren Kindern. Ich kann, oder wenn ich aggressive Musik höre, haben wir nicht sehr gern bei unseren Kindern, wenn sie nur diese ganz aggressive Musik hören. Ich kann natürlich, das Gleiche ist beim Thema Pornografie, das ist ein riesiges Thema. Ganz viele Ehen werden geschieden, weil Männer und leider auch Frauen immer mehr Pornografie schauen und die Pornografie eine riesige Sucht ist und ein Suchtpotenzial hat und man sich ja verändert, wenn man viel Pornografie schaut. Ein Mann verändert sich, er verlangt dann diese Sachen, die er sieht, auch von seiner Frau und das ist demütigend. Also es betrifft dann das Ganze, mein ganzes Mann sein, mein ganzes Mensch sein, meine Ehe, unsere Familie. Also das kann man nicht voneinander trennen. Es ist egal, was ich mit meinem Körper mache. Das hängt immer alles miteinander zusammen. Das ist ein Denken, das vielleicht einige von euch, dass euch das noch nicht ganz bewusst ist. Also da würde ich euch bitten, dass ihr darüber nachdenkt bis zum nächsten Mal. Bewusst Handlungen machen. Ja? Wir lernen ja unseren Kindern auch bewusst zu einem anderen höflich zu sein, bitte, danke, jemand in die Augen zu schauen, was weiß ich, ja, was wir all unseren Kindern beibringen. Das ist ein bewusstes Lernen und das müssen wir auch machen, wenn wir es noch nicht verstanden haben davor. Ich bin verantwortlich für meinen Körper. Ich bin verantwortlich für das, was aus meinem Körper herauskommt, durch meine Sprache, durch meine Gesten, durch alles, was ich mache. Ja? Und das kann man auch Jugendlichen und Kindern schon sehr gut sagen. Du bist verantwortlich für das, was du tust. Für dein Inneres, für deine Seele, für dein Wohlergehen. Weil die Spuren in deiner Seele werden oft sehr schwer erst geheilt werden. Da kann es zu großen Verletzungen kommen und du kannst auch einem anderen das antun und Verletzungen zufügen. Also es ist also nicht egal, was ich mit meinem Körper mache. Man kann auch sagen, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Ich bin mein Leib. Der Leib bedeutet also der beseelte Körper. Man kann sich vorstellen, der Unterschied zwischen Leib und Körper ist, ein Körper, wenn er leblos ist, wenn er tot ist, dann liegt er am Boden. Das könnt ihr euch bildlich vorstellen. Und wenn er beseelt ist, wenn die Seele noch da ist, dann ist es ein Leib, dann ist es der beseelte Körper. Johannes Paul II., dem war das ganz bewusst und ganz wichtig, diese Unterschiedlichkeit. Und er hat gesagt, der Leib offenbart den Menschen. Jetzt werden sich vielleicht einige von euch denken, ja, wie ist das mit den Tieren? Die Tiere besitzen ja auch eine Seele, das stimmt. Man nennt die Seele bei den Tieren eine sensitive Seele, also mit Sinnen begabte Seele. Sie können die Umwelt erfassen. Manche besitzen sogar erstaunliche Intelligenz. Jeder, der ein Tier hat, wird das feststellen. Also wir haben immer Hunde gehabt und wir haben auch jetzt einen Hund und der ist besonders, also eine Hündin, die ist besonders herzig und da kann man genau erkennen, was sie sich denkt und was sie will und sie ist anhänglich. Also sie besitzen auf jeden Fall eine Seele. Ja? Jeder, der mit Pferden zu tun hat oder mit anderen Tieren, die werden das alle bestätigen. Aber der Unterschied zum Tier ist, wir haben eine rationale Seele. Unsere Seele ist etwas anderes. Wir stehen über dem Tier. Wir können rational nachdenken. Wir können mit dem Kopf und mit unseren Gedanken entscheiden. Wir können zum Beispiel wissenschaftlich forschen. Wir können die Frage stellen, woher komme ich und wohin gehe ich? Das kann ein Tier nicht. Ein Tier kann sich auch entscheiden, was es essen will und ob es essen will. Ja? Aber nur der Mensch hat die Fähigkeit zu erkennen, sich für das Gute und Wahre zu entscheiden oder sich auch nach Gott auszurichten und zu ihm zu beten. Das kann ein Tier nicht. Das ist der Unterschied. Wir haben auch die Entscheidung, dass wir nicht nach unseren Instinkten leben wie ein Tier, sondern mit der Vernunft, dass wir nicht von früh bis spät Schokolade essen, dass wir nicht irgendwelche Sachen machen, ja, dass wir ein tugendhaftes Leben führen, dass wir uns im Griff haben, dass wir, sonst würden wir ja vielleicht auch anderen etwas Böses antun. Wir können eben nach unserem Willen Entscheidungen treffen und uns für den guten Weg entscheiden. Also die Seele, so kann man sagen, ist das, was den Körper von innen zusammenhält. Der Katechismus sagt, wozu ist der Mensch auf Erden? Um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und dadurch dereinst bei ihm in Ewigkeit zu sein. Der Mensch kann sich nach Gott ausstrecken, ihn erkennen und lieben durch Vernunft und Wille. Materie kann nur von Materie kommen. Und sie kann zerfallen oder kaputt gehen. Das passiert mit unserem Körper, wenn wir gestorben sind. Er wird wieder zu Staub, das wissen wir. Die Seele muss einen anderen Ursprung haben. Also das ist jetzt was Interessantes. Die Seele, die Geistseele ist etwas Geistiges. Sie kann nur von einem Geistwesen kommen. Und das ist unser Herrgott. Gott schafft die Seele. Er erschafft, hat unsere Seele erschaffen von euch, von jedem Einzelnen von euch. Die Seele ist unmittelbar von Gott geschaffen. Und die Seele ist unsterblich. Sie wird ja, wenn wir gestorben sind, auferstehen. So glauben wir. Wir werden das beim letzten oder vorletzten Kapitel haben wir das noch genau besprechen, was da passiert. Und wann entsteht diese Seele? Sie entsteht in dem Moment, wenn ein Kind entsteht, wenn also Eizelle und Samenzelle miteinander verschmelzen. Das ist der Moment, wo auch Gott immer dabei ist. Er haucht diese unsterbliche Seele in dem Moment ein. Daher ist das Ehebett ein Ort, wo man ganz nahe an Gott herankommen kann. Wir werden in so einem Moment zu sogenannten Mitschöpfern, Mitschöpfern an einem neuen Menschen, zu sogenannten Prokreatoren. Das ist auch der Grund, warum die Kirche sagt, dass die Sexualität in die Ehe gehört, weil die Sexualität sowas Heiliges sein kann. Da geht es dann in so einem Moment, wenn ein neuer Mensch entsteht, kann man sich vorstellen, da geht quasi der Plafond auf, die Zimmerdecke, ja, über dem Ehebett, und wir können Gott im Himmel erahnen. Es ist ein heiliges Geschehen, weil Gott in dem Moment herabsteigt und dem neuen Menschen seine Seele einhaucht. Wir sind in dem Moment ganz nahe. Also wir kennen Ehepaare, es gibt Ehepaare, die, wenn sie noch Kinderwunsch haben, wenn sie in dem Alter noch sind und offen sind für Kinder und sie wissen, jetzt könnte es sein, dass ein Kind entsteht, ja, durch die Beobachtung des Zykluses, dann machen sie sich vorher ein Kreuzel auf die Stirn, weil sie wissen, dass dieser Moment jetzt demnächst und kurz bevorsteht. Es ist etwas, was uns immer sehr berührt hat, wie wir das gehört haben. Also die Ehe ist ein endliches Gut, in dem zwei endliche Menschen auf eine unendliche Sehnsucht ansprechen. Die Ehe muss nach oben hin offen sein. Hugo von Hofmannsthal sagt, wenn das Haus durchsichtig wird, dann gehören die Sterne mit zum Fest. Wenn wir offen sind für Gott, der Mitschöpfer ist von unseren Kindern, dann gehören die Sterne mit zum Fest. Das ist damit gemeint. Also warum habe ich nun einen Körper? Oder man kann sagen, warum bin ich Leib? Der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst besitzt und sich selbst verschenken kann. Wenn man sich verschenkt, dann geschieht das aus Liebe. Sich verschenken heißt, dem anderen etwas Gutes tun. Das kann eine Klosterschwester machen, das kann ein Priester machen, wie ich schon am Anfang heute gesagt habe, aber auch in der Ehe. Es kann auch eine einzelne Person machen. Ein Single, der Single lebt, kann das machen. Er verschenkt sich an seine Umgebung, an seine Umwelt. Und Johannes Paul II. Geht sogar noch weiter und sagt, nur der Mensch, der sich findet, sich, indem er sich total verschenkt, indem er sich total hingibt. Das ist natürlich jetzt eine große Steilvorlage. Wir werden das jetzt die nächste Zeit noch gut besprechen, damit ihr das alle gut verstehen könnt, was er damit gemeint hat. Aber er sagt, der Mensch findet sich erst dann selbst, wenn er sich verschenkt. Er wird dann erst zum Menschen, soweit, so sagt er. Und so, wenn er sich ganz verschenkt. Wir sind jetzt am Ende. Ich möchte noch mit zwei Originalzitate sagen. Eines noch vom Papst Benedikt. Er hat eine Twitter-Meldung gemacht während seiner Papstzeit 2013. Er hat gesagt, dem Beispiel Christi folgen heißt, sich ganz den Mitmenschen zu verschenken. Und alles andere ist nicht genug. Und wir sind ja gerufen, Christus in seine Nachfolge zu treten, beziehungsweise sich uns auf den Weg zu machen. Das ist ja das, was uns im Christentum aufgetragen ist. Ja. Johannes Paul II. Sagt, ich möchte es nochmal wiederholen, man kann sich nur selbst finden, indem man sich verschenkt.